gottverdammte Nervenkitzel. Filme mit Herz und Witz sehen. Schauspieler und Regisseure. Wegen ihren Werkbetiteln, Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbstgebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. Lehn dich zurück.
Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der
Jascha, hallo.
Der Sebastian, servus.
Und Markus.
Es ist soweit, 14 Jahre nach dem dritten Teil und 65 Millionen Jahre nachdem sie ausgestorben sind, sind die Dinosaurier zurück in den Kinos in Jurassic World. Nachdem wir also in der letzten Ausgabe retrospektiv die ersten drei Teile besprochen haben, inklusive eben dem Meilenstein der Filmgeschichte Jurassic Park, werden wir uns jetzt nun ganz frisch nach dem Kinobesuch dem vierten Teil des Franchises in dieser Ausgabe ganz detailliert widmen. Zunächst werden wir dann erstmal unsere allgemeinen Meinungen zu dem Film erzählen und dann, hier auch schon am Anfang die Spoilerwarnung, werden wir eben in den Spoilerbereich gehen und den Film dann in der Tiefe besprechen. Und wie gesagt, die Meinungen bzw. die Eindrücke sind noch ganz frisch, weil wir kommen gerade aus dem Kino, sind zwar nicht mehr im Foyer, aber nicht weit davon entfernt.
Aber die Popcornschalen hängen noch zwischen den Zehen.
Das Adrenalin pumpt noch.
Richtig. Willkommen zur News der Ausgabe. Und ja, das hat auch natürlich mit Jurassic World zu tun, nämlich dem Rekordstart für diesen Film. 511,8 Millionen US-Dollar ist das Einspielergebnis über ein gesamtes Wochenende, circa drei Tage in 66 Ländern. Damit Jurassic Park die Nummer 1 of all time für das weltweite Einspielergebnis. Und da frage ich euch direkt, war das zu erwarten aus eurer Sicht?
Ja gut, wir müssen natürlich sagen, vor ein paar Podcasts haben wir darüber gesprochen, welcher der erfolgreichste Film des Jahres werden wird. Und wir haben über The Fast and the Furious 7,
Avengers
und Star Wars gesprochen und haben Jurassic World ja keine Chance eingeräumt.
Es waren aber auch Vorschläge von einem Leser, ne? Muss man.
Das stimmt.
Aber es stimmt schon, war eigentlich nicht zu erwarten, weil wir eigentlich schon ein bisschen so gedacht haben, okay, vom Trailer her, es hat auch keiner so wirklich im Vorfeld darüber geredet. Und passt ja auch gerade nicht so in die Zeit der Superhelden-Comic-Verfilmung, aber im Grunde genommen, ich war auf jeden Fall überrascht.
Ja, ich war auch überrascht, weil, ja, wie gesagt, die Trailer waren da, die Leute waren gemischt, also mit gemischten Gefühlen haben die Zuschauer das aufgenommen, auch die Kritiker. Was ich ganz interessant finde, und das ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen für Star Wars, dass man beschwert sich zwar immer drüber, dass das, sage ich mal, so gewisse Liebhaberei für Filme nicht mehr so stattfindet. Es ist alles nur noch Spektakel und großer Bombast die letzten Jahre, aber dass sozusagen eine Fortsetzung zu einem Film, der 93 seinen Anfang genommen hat und zuletzt vor 13 Jahren ein weiterer Teil dazu erschienen ist, plötzlich jetzt so in den Fokus gerät, zeigt ja, dass das sozusagen nicht nur eine neue Generation in den Kinos vorherrscht, sondern durchaus noch die alten Liebhaber, weil man sagt ja immer, dass eigentlich nur die Teens und Twents in die Kinos gehen, aber da zeigt sich ja, dass die Marke Jurassic Park sich über die Jahrzehnte hinweg etabliert hat und scheinbar auch beim neuen als auch natürlich beim alten Publikum dann Anklang gefunden hat.
Ich wollte gerade sagen, man kann es auch rumdrehen und kann sagen, im Prinzip sind ja viele der Zuschauer, die jetzt in den Film gegangen sind, die haben ja den Hype damals um den ersten gar nicht mitbekommen, weil sie noch nicht geboren waren.
Teilweise wahrscheinlich auch nicht um den zweiten.
Ja, genau. Und deswegen ist es im Prinzip für die natürlich ein komplett neuer Hype, beziehungsweise, also, ja, ich sag ja, den Hype so drumherum, den hat man ja eigentlich jetzt gar nicht, deswegen war es also überraschend. Aber trotzdem scheint das Thema dann doch wieder jetzt auch junge Menschen zu ziehen.
Wobei ich glaube, selbst bei Jurassic Park hat sich auch bei den Jüngeren, auch wenn sie es vielleicht damals nicht so mitgekriegt haben, die Tatsache ist, denke ich, dennoch im weitesten Sinne bekannt, dass man es hier mit einem, es war ja eine ganze Zeit lang bis Titanic, der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Mhm, ja.
Und klar, natürlich die Vorzeichen haben sich geändert. Wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo es gar nicht mehr unüblich ist, dass ein Film über eine Milliarde einspielt. Mhm. Zuletzt eben Furious 7 und die Avengers 2 ist ja auch da auf dem allerbesten Weg dahin. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, wenn wir jetzt gerade den Podcast hier aufnehmen. Aber 900 Millionen und mehr ist auf jeden Fall kein Geheimnis mehr. Und aber ich denke trotzdem, dass das dieser Fakt überlebt hat, ähnlich wie die Dinosaurier, und dass die Leute dennoch gezogen hat. Deswegen ist es für mich nur in der Höhe überraschend, dass der Film einen gewissen Hype einfach aufgrund des Namens, aufgrund der Marke erzeugt, ist, denke ich, verständlich. Auf den Punkt, den Markus eben genannt hat, wir haben es jetzt, wie gesagt, mit dem Einspielergebnis zu tun. Einspielergebnisse können auch ganz schnell sich prozentual verringern. Und ohne zu sehr vorgreifen zu wollen, ich glaube, das wird bei Jurassic World der Fall sein. Also was jetzt mal die Qualität des Films
angeht. Das ist also quasi, letzten Endes ist es das Wochenergebnis im Prinzip, und das kann natürlich schnell absacken. Das ist nicht die Gesamteinspielsumme, die der Film gemacht hat. Das ist es halt noch nicht. Ja. Nee. Und von daher warten wir es ab. Aber es ist ja eh so, dass ist öfter jetzt beobachtet wird, dass Filme jetzt doch wieder mehr ausbrechen. Weil gerade besonders in den USA ist es ja, glaube ich, immer so, da ist es eigentlich so, da ist quasi die erste Woche das und alles andere ist irrelevant im Prinzip. Fast irrelevant.
Es ist nicht irrelevant, aber es wird das meiste prozentual eingenommen.
Genau,
in richtig. Relation dann zu den anderen
Wochen. Aber mit großem Abstand. Und es waren teilweise Filme, jetzt brechen mehr und mehr wieder Filme aus diesem Rhythmus und fangen halt teilweise auch erst an. Also ich glaube, bei Mad Max war es auf jeden Fall so, und ich glaube, bei ein, zwei anderen Filmen war es auch so, die erst so in der zweiten, dritten Woche
dann... Ja, wobei das meistens diese Art, also ich will jetzt nicht Mad Max in Arthouse bezeichnen, aber Mad Max ist definitiv, sage ich mal, ich habe es ja nicht gesehen, aber das, was ich von dem Film mitbekommen habe, ist es ja definitiv eher ein Film, der sich über dieses sogenannte Word of Mouth, also weiterentwickeln muss, also Mundpropaganda, und das sind meistens diese Filme, die dann über die verteilten Wochen ein Spielergebnis, also erhöhte Einspielergebnisse erzielen. Normalerweise bei den großen Blockbustern ist die Hype-Maschine von vornherein da.
Das ist im Prinzip richtig, weil du machst ja im Prinzip bewusstes Marketing, und das ist ja auch teilweise mittlerweile ein großer Teil der Filmkosten, aber trotzdem hat, sage ich mal, das Internet jetzt die Möglichkeit eröffnet, also Word of Mouth, ja, aber quasi meistens ja per Internet, dass trotzdem es öfter wieder geschafft wird, auch hinterher nochmal einen Hype zu generieren, nicht nur in der ersten Woche.
Ja, nur bin ich bei Jurassic World eher gespiegelten Meinung, was da das Word of Mouth angehen wird. Aber bevor wir dann sozusagen zu weit in unsere Meinung zu dem Film vorgreifen, kommen wir zum Main Topic, nämlich zu unserer Besprechung von Jurassic World. Und hier ist nochmal der Inhalt. 22 Jahre nach den Ereignissen in Jurassic Park wird die Version von dem Initiator John Hammond Realität. In dem Park Jurassic World können die Besucher Dinosaurier hautnah erleben. Doch um die Zuschauer weiterhin zu begeistern, werden die Genetiker des Parks damit beauftragt, einen genmanipulierten Dinosaurier zu züchten. Der Indominus Rex wird jedoch zur größten Bedrohung für die Mitarbeiter und die Besucher, als es die intelligente Bestie schafft, auszubrechen. Die Leiterin des Parks, Claire Deering, und der Militärexperte Owen Grady versuchen, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen.
Ja, ich habe ja noch eine Klage gegen die laufen, weil ich mein Ding ja auch Dominus Rex nenne und...
Wir kommen zu den allgemeinen Meinungen. Zu den allgemeinen Meinungen, wie gesagt, wir besprechen den Film jetzt zunächst. Also jeder gibt seine Meinung ab, sein Statement zum Film. Das alles noch ohne Spoiler, und danach kommen wir eben in den Bereich, wo es dann eben eine Spoilerwarnung davor noch ausgesprochen wird. Aber wir fangen an. Jascha, du bist ja gerade so schön eingestiegen. Was ist deine generelle Meinung zu Jurassic World?
Also ich habe in den letzten Jahren ja viele Tierhorrorfilme geguckt, unter anderem auch richtig schlechte, so Sand Sharks oder Sharknado und alles mögliche noch mit Sharks. Und das ist ja ein ganz anderes Kaliber, aber dennoch muss ich sagen, dass es so ein bisschen in diese Kerbe von der Dramaturgie schneidet. Und kann ich allgemein zum Beispiel sagen, dass mir das so ein bisschen Abenteuer gefehlt hat. Es war eigentlich ein Tierhorrorfilm, also so würde ich es bezeichnen, und das ist auch nicht direkt das, was ich erwartet habe, aber dafür war es okay, würde ich mal sagen.
Okay, zu deiner abschließenden Punktewertung kommen wir dann gleich. Mhm. Ich würde ganz gern daran anschließen, weil da ist ein Punkt enthalten, der mir auch gefallen ist. Also die Leute, die unsere Retrospektive, den Podcast dazu gehört haben, wissen, dass es für mich sehr schwer ist, objektiv zu bleiben, gerade im Vergleich zu Teil 1. Dennoch ist mir schon bewusst, ich würde es auch unfair finden, den Film jetzt direkt nur mit Teil 1 vergleichen zu wollen. Was ich an dem Film sehr lobenswert finde, es ist die erste Fortsetzung, die diese Prämisse, dass wir diesen Dinosaurierpark haben, endlich mal vollzieht. Weil im ersten Teil hatten wir sozusagen die Etablierung, dass der eventuell ein Dinosaurierpark ist, und danach hatten wir diese Prämisse eigentlich nie vollzogen. Das ist, wenn man eigentlich drüber nachdenkt, jetzt auch sehr viel später auch erst möglich gewesen. Also auch durch die Technik, und das halte ich dem Film auch sehr zugute. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, weil für mich Jurassic Park so dieser Meilenstein des modernen Blockbuster-Kinos ist, Spektakel plus Charme und einem gewissen Zauber, ist das alles noch da? Und ich muss sagen, Jurassic World ist es sind sehr, sehr viele gute Ideen bis sehr gute Ideen in einem unglaublich beschlechten Konstrukt. Also
schlechten
Konstrukt. Bescheidenen Konstrukt. Wie gesagt, wunderbar, dass diese Prämisse endlich ausgespielt ist. Natürlich, wir haben mittlerweile 2014, wir können uns nicht mehr so viel Zeit lassen. Wir sind einfach in so einer Filmgeneration, wo es sehr zackig geht. Trotzdem gibt es in diesem Film immer wieder diese Momente des Zaubers, auch die Momente des Horrors. Leider fehlen im Film, ohne jetzt Jurassic Park zu hoch hängen zu wollen, was den Anspruch angeht, die größeren Ideen. Die Prämisse, warum der Park so zugerichtet wird, weshalb er zugerichtet wird, ist unglaublich daneben. Leider haben da scheinbar ein paar Überbleibsel aus dem Original vierten Teil, Drehbuch des vierten Teils, sind übrig geblieben. Ich sage nur Militärexperimente als Stichwort. Und ich glaube, ohne jetzt den Film so sehr abwerten zu wollen, man muss sich mittlerweile damit abfinden, und damit meine ich auch Teil 2 und 3 mit eingeschlossen, dass Jurassic Park, die Fortsetzung, nicht mehr sind als ein B-Tier-Horror-Film. Weil mehr bieten diese Filme nicht. Das ist auf einem gewissen Niveau inszeniert, mit ein paar interessanten Sequenzen, aber auch mit ein paar unglaublich dämlichen Anteilen, die leider manchmal doch überwiegen und mich sehr zwiegespalten in meiner Meinung zum vierten Teil zurücklassen.
Ja, im Prinzip auch da wieder, um anzuschließen, also wir hatten uns ja alle schon den Trailer angeschaut und hatten alle schon erste Bedenken geäußert, weil der Trailer einfach relativ wenig, wie du schon gesagt hast, Charme vermittelt hat. Viele Sachen kamen einem sofort seltsam vor. Also man hat ja diese Velociraptoren-Geschichte, die hatte man ja schon angedeutet und hat gleich schon ein bisschen für hochschnellende Augenbrauen gesorgt. Letzten Endes muss ich aber sagen, für mich war der Film trotz vieler Fehler aufgrund meiner vielleicht noch sehr niedrigen Erwartungen dann doch letzten Endes nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte. Wie schon gesagt, hat aber im Detail sehr viele Probleme und auch das Große und Ganze fehlt. Also im Prinzip so der umspannende Bogen, der das Ganze auch im Prinzip rund macht, der hat ein bisschen gefehlt. Es ist auch hier, sind einfach gewisse Skriptschwächen da, und er hat mich dann so ein bisschen dadurch in dieser Form so ein bisschen zum Beispiel auch an den anderen großen, vielleicht sogar noch etwas größere Urechse, quasi nämlich den neuesten Godzilla-Film erinnert, der, sag ich mal, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte.
Also ich muss sagen, ich sehe auch sehr viele positive Elemente an dem Film, auch die Prämisse. Ich fand gut gelöst, dass man viele Referenzen auch zum ersten Film wieder hatte. Das fand ich sehr schön. Einige interessante Figuren, wobei mir Mir hat einfach so eine charismatische Figur wie Alan Grant oder Ian Malcolm gefehlt. Irgendeine Figur, die... also mir war die Hauptfigur etwas zu... Die war zu flach. Und also vom Spektakel her fand ich den Film auf jeden Fall auch den zweitstärksten von allen. Das Finale hat mir das Ganze dann ein bisschen madig gemacht wieder. Wir sprechen dann gleich noch genauer darüber, wieso. Aber ja, also er hat mich gut unterhalten, aber wie gesagt, der Film hatte schon einige Schwächen.
Ja, ich glaube, der Film hat das Problem, dass er manchmal auch, also er ist tonal sehr unausgewogen. Also man hat teilweise sehr ernste Sequenzen. Es gibt ein paar Horrorszenarien, die finde ich sogar die ersten drei Teile teilweise übertreffen. Da ist speziell eine enthalten, die einem dann wirklich den Horror der Dinosaurier vor Augen führt. Aber teilweise ist es dann, wie gesagt, auch dieses große, versucht dieses große Spektakel zu sein, ohne gerade im Finale. Es ist dann mir auch too much gewesen, statt einfach diese kleinen, schönen Set-Pieces zu bieten, die eben auch Teil 1, 2 und 3 geboten hat. Und manchmal, wir haben zwar in der Retrospektive gesagt, dass The Lost World im Endeffekt der schlechteste war bisher der Reihe, aber The Lost World war in seiner sehr düsteren Ausprägung, aber ein sehr konsequenter Film immerhin. Und das fehlt mir bei Jurassic World teilweise sehr.
Und was Markus auch gesagt hat zum Thema Charaktere, muss ich auch sagen, dass die Interaktion zwischen den Charakteren oder auch den Charakterengruppen irgendwie gar nicht stattgefunden hat. Bei den alten Teilen war es immer so, da hatte man so ein paar, wie du sagst, halt so seine Lieblinge, die haben halt Sprüche losgelassen. Gerade im ersten Teil waren auch Kinder dabei, die aber gut integriert waren, die charmant waren, die auch mal für ein paar Gags zuständig waren. Und es waren auch diese Gruppen, die waren dann zusammen unterwegs und in dem neuen waren die Gruppen mir auch zu getrennt und die Interaktion zwischen denen, die habe ich auch nicht immer verstanden so und ja, die waren höchstens nur mal so, um mal einen Spruch loszulassen und
ja, also ich kann euch nachvollziehen, wobei ich es nicht an den Figuren unbedingt festmachen würde, aber wahrscheinlich liegt es auch eher an den doch ordentlichen Schauspielerleistungen für das, was wir hier zu tun haben. Wie gesagt, innerhalb dieses irgendwo ist es ja von der reinen Handlung und der Prämisse ein B-Horror, also ein B-Abenteuer-Film mit Horror- und Action-Elementen. Aber Chris Pratt hat einfach genug Charisma, um das irgendwie doch in meinen Augen zu tragen. Dallas Bryce Howard als Claire Dearing, als Parkleiterin, fand ich auch in Ordnung. Ihr fehlt natürlich das Profil einer Laura Dern dann im Endeffekt als Dr. Ellie Sattler, aber im ersten Teil.
Ja, stimmt. Aber was vor allen Dingen hier das große Manko ist, ist dann halt, dass man natürlich auch hier quasi einen menschlichen Bösewicht eingeführt hat, dessen Motivation zum einen völlig irgendwie daneben ist und zum anderen halt irgendwie so diese ganze... diese ganze Darstellung irgendwie, also...
Bisschen Klischee.
Ich meine, ich will da auch schauspielerisch nichts Negatives sagen, aber letzten Endes ist der Charakter selber irgendwie völlig daneben und wie schon gesagt, man kann die Motivation nicht richtig nachvollziehen und das macht es irgendwie so ein bisschen schwierig, wohingegen man ja zum Beispiel auch jetzt im ersten Teil ja immer wieder sagen muss, da ist man quasi völlig ohne menschlichen Bösewicht ausgekommen quasi. Also gut, man hat jetzt da mit dem Herrn Nedry da einen kleinen Mini-Bösewicht, aber im Endeffekt war das trotzdem so, jeder Charakter stellte eine gewisse Meinung dar, man konnte sich selber was raussuchen, was einem da zu dem Thema am besten gefallen hat und man hat quasi selber so ein bisschen Dialog geführt und das war halt hier einfach, wie der Markus vorhin sagte, es ist halt alles sehr platt, es wird gar nicht jetzt verlangt, irgendwie selber sich da eine Meinung drüber zu bilden oder ähnliches und der Bösewicht ist halt einfach nur böse aus Boshaftigkeit heraus und Chris Pratt ist halt so der strahlende Held, der halt auch überhaupt keine Negativ-Aspekte hat. Ich meine, es muss auch kein Batman sein, aber es ist halt irgendwie trotzdem so ein bisschen, ja, also da hätte man durchaus noch ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen können, was das Skript angeht oder was die Charaktergestaltung, Ausgestaltung angeht.
Auch die Thematik finde ich, also ich finde, da bin ich komplett mit dir einer Meinung, weil der Film versucht manchmal, sowas dezent Intelligentes anzuschneiden, ja, wie es im ersten Teil eben war, die Natur findet einen Weg, können wir so stark in die Natur eingreifen. Natürlich im ersten Teil auch alles eher an der Oberfläche gehalten, weil wir es ja immer noch mit einem Unterhaltungsfilm zu tun haben. Aber man hatte eben diese Szenen, die ja dann auch aufgegangen sind. Man hatte eben, wie du eben sagtest, nicht die Abziehbilder an Bösewichten oder an den Helden. Hier ist es wirklich so, der Film hat ein, zwei Momente, wo er eben darüber redet, wie klug es ist, in ein ohnehin schon von einem großen Eingriff der Menschen in die Natur jetzt sozusagen noch weiter zu gehen und eben das Genmodifizierte noch mit reinzubringen und noch mehr herumzumischen mit den Dinosauriern. Das wird kurz angeschnitten, aber im Endeffekt eben ergibt sich das dann komplett in Dämlichkeit und Plattheit. Und was ich, wie gesagt, wirklich schade finde, weil so sehr, du hattest eben auch noch die Trailer angesprochen, so sehr ich manchen Elementen in den Trailern noch unaufgeschlossen gegenüberstand, fand ich, dass sie im Film dann wiederum halbwegs also funktioniert haben. Das ist unter anderem, weil eben Chris Pratt so ein gewisses Charisma, so eine gewisse, ja, jugendlicher Alan Grant ist. Eigentlich ich finde eine Mischung von Alan Grant und Jeff Goldblums Charakter. Er ist sowohl cool als auch...
Aber ohne negative Eigenschaften, und das hat mich...
Hatte Jeff Goldblum negative Eigenschaften? Abgesehen im zweiten Teil.
Nee, Alan Grant konnte nicht mit Kindern. Ne?
Aber ich konnte mich zumindest damit anfreunden, dass er, wie gesagt, mit den Velociraptoren, das konnte man ja schon im Trailer sehen, also dass er die trainiert hat, dass er die gezüchtet hat, dass man sich da wirklich auch, wenn ich die Interviews verfolgt habe, an Tiertrainern orientiert hat, die wirklich mit gefährlichen Tieren arbeiten. Auch den Indominus Rex habe ich zumindest als Grundidee okay gefunden, weil irgendwie muss man das Ganze ja weitertreiben. Ja. Hier hat der Film ja auch so eine kleine Metaebene, dass er sagt, ihr seid das doch, ihr, das Publikum, wollt doch, dass wir weitergehen. Leider sind wir dann aber wiederum bei dem Thema, wie Sascha schon gesagt hat, beim Tierhorrorfilm im Endeffekt. Chris Pratts Charakter spricht es ja sogar aus. Es ist kein Dinosaurier. Es ist ein Monster, was da durch den Film rennt. Ja. Und das macht, wie gesagt, diese ganze größere Ebene, thematische Ebene, Eingriff in Natur, Dinosaurier laufen amok, dann doch wieder ein bisschen per se. Obwohl, wie gesagt, ich versucht habe, diesen Elementen aufgeschlossen zu sein, aber sie werden, wie gesagt, teilweise durch diese Plattheiten gegen die Wand gefahren.
Ich finde, bis zum Finale hat es eigentlich ganz gut funktioniert, aber ich finde, da kommt dann hinter der entscheidende Punkt, wo... Den ich jetzt noch nicht verraten kann.
Okay, dann würde ich sagen, bevor wir uns jetzt auch zu sehr in Andeutungen verlieren, ich denke, die Meinungen sind relativ klar geworden von uns allen. Im Endeffekt muss ich sagen, scheinbar sind wir alle irgendwie auf dem gleichen Nenner. Ganz interessant, aber mit unübersehbaren Schwächen. Trotzdem frage ich dann mal in die Runde, wenn wir jetzt wieder unsere 5-Punkte-Skala anwenden, was würdet ihr geben? Fangen wir mit dir an, Jascha, du hast ja auch die erste Meinung abgegeben.
Schon wieder ich?
Ja.
Oh, das ist so direkt danach immer ein bisschen schwierig. Normalerweise schlafe ich immer gern darüber und mache mir Gedanken und weine dann nachts oder lache oder wache dann schweißgebadet auf. Aber ich würde es mal irgendwas so zwischen... Ich würde jetzt sogar 3 sagen.
Okay.
Cool. Ja, ist ärgerlich. Ich hätte mir noch mal unseren letzten Podcast... Ich habe jetzt immer gerade überlegt, was habe ich denn in den anderen Filmen gegeben? Weil ich würde ihn tatsächlich...
2,5 und 2,5. Oder was?
Nee, 2,5 und 3 wahrscheinlich. Genau, ja, dann wäre ich jetzt auch wieder so bei 3. Weil ich muss sagen, also ich fand den zweiten immer noch etwas ärgerlicher, weil er doch noch mehr so diese Dämlichkeiten hatte. Aber so auf einem Niveau mit dem dritten Teil würde er bei mir liegen, was so die Qualität angeht. Um das jetzt mal alle 4 Filme so ein bisschen zu ordnen, sage ich jetzt mal.
Ja, ich habe, glaube ich, gerade das gleiche Problem wie der Jascha und ich kann jetzt auch keine 2,75 vergeben, das wäre ein bisschen daneben. Weil, wenn ich jetzt wirklich den Vergleich zum dritten und zweiten ziehen müsste, wäre es so, die sind trotz ihrer Schwächen klarer in ihrer Struktur. Der zweite hat ohne Frage komplett dämliche Handlungsverläufe und Figuren benehmen sich dämlich, ist aber ein relativ konsequent düsterer Abenteuerfilm mit einer relativ klaren Grundidee. Bitte nicht noch mehr davon machen. Ja. Und der dritte Teil ist einfach offensives, teilweise auch lachhaftes Abenteuerkino, das Spaß macht. Und für mich hängt der vierte irgendwo dazwischen. Und
Mich hatte der zweite aktiv geärgert teilweise, als ich den gesehen habe, wegen diesen
Ähnlichkeiten. Gleichfalls.
Und das ist immer was mich halt unheimlich schnell bei so einem Film rausbringt. Und deswegen würde ich den noch ein bisschen schlechter ansiedeln und dann, wie schon gesagt, dann kommen halt 3 und 4.
Ich siedle es jetzt wahrscheinlich, kann auch sein, dass ich vielleicht am Ende des Jahres bei 3 angelangt bin, aber ich siedle Jurassic World derzeit bei 2,5 an und damit auf einem Level mit The Lost World erstmal. Mhm.
Ja, also vor dem Finale wäre der Film sogar...
Besser als Transformers 4
gewesen. Richtig, nein. Wäre der sogar auf dem zweiten Platz gewesen, noch vor dem dritten Teil. Aber das Finale hat es wirklich für mich dann deutlich noch unkorrigiert, aber ist schon noch auf dem Niveau des dritten. Und dem dritten habe ich, glaube ich, 3,5 gegeben, deshalb sage ich jetzt auch die 3,5.
Aber ich glaube, bevor wir in den Spoiler-Part gehen, wir können uns alle einigen, dass der erste Teil unerreichbar blieb.
Ja. Ja.
Wie gesagt, ohne dass wir den jetzt direkt damit verglichen haben, was, glaube ich, auch ganz notwendig ist.
Naja, wobei er vergleicht sich ja ständig selbst mit ihm, also von daher ist es, oder beziehungsweise er referenziert wahnsinnig oft.
Das stimmt, der erste Teil ist Thema, ich glaube aber, das können wir jetzt, glaube ich, einfach stehen lassen, dass wir jetzt, also vor dem Spoiler-Part, dass da durchaus Vergleiche zum ersten Teil möglich sind, ohne dass wir jetzt den ersten Teil da direkt als Vergleichsobjekt hingestellt haben. Was er dann mit dem ersten Teil genau inhaltlich macht, dazu kommen wir jetzt. Wir kommen nämlich jetzt zu unserem Spoiler-Part. Wir besprechen jetzt den Film Jurassic World im Detail. Jascha, willst du noch ein Spoiler-Signal?
Ja.
Okay.
Achtung, Spoiler! Spoiler, Spoiler!
Die Special-Effects-Abteilung wieder keine Kosten. Gescheut.
Ich dachte, das schneiden wir raus und machen da wirklich einen Geruch.
Nee, ich fand, das war jetzt auch ein schönes Zitat, was sehr thematisch sehr gut passt.
Ihr wollt's doch immer größer und lauter.
Genau, das ist ja auch eigentlich der Einstieg in den Film und fangen wir eigentlich damit an. Es geht mit der Züchtung des Indominus Rex los, weil die Leute es größer und lauter haben wollen. Dann ist meine Frage an euch, wie fandet ihr diese Metaebene? Fandet ihr sie angebracht? Und konnte der Film im Endeffekt auch selber umsetzen. Also,
reden wir jetzt direkt? Ich dachte, wir gehen jetzt chronologisch
das durch. Die fangen ja durchaus an mit...
Ich wollte nur... Genau, dann kann ich ja gerade einsetzen. Bitte. Weil ich wollte nämlich sagen, dass die Introsequenz mit den Eiern, diese Eierschale, die so einen Knack kriegt und dann so aufbricht und man sieht diese Krallen und dann das Auge, das fand ich schon cool. Da hatte ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, der kann es vielleicht doch packen. Und ich habe jetzt Bock auf den Film. Da habe ich dann, also die Einleitung fand ich sehr cool, muss ich sagen.
Das stimmt, mir geht es nicht nur mit der Einleitung so, mir ging es eigentlich mit dem ersten Drittel komplett so. Also, dass wir diese Einleitung mit den Eiern haben, wir haben...
Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob Echsen schon ihre Krallen voll ausgebildet haben.
Es war ja eine Reihe der Indominus Rex, der uns ja direkt am Anfang gezeigt wurde, also das genmanipulierte Exemplar. Ja. Aber ich war komplett dabei. Wir haben ja, wie gesagt, diesen Intro-Shot, ja, mit dem Knacken der Eier und dann geht es eben weiter. Wir kriegen die zwei der Hauptcharaktere vorgeführt, die zwei Kiddies, die von ihren Eltern, unter anderem Judy Greer, auch schön immer wieder schön zu sehen. Eine sympathische Schauspielerin, die dann eben auf die Insel geschickt werden zu ihrer Tante, zu dieser Parkleiterin. Und dann kriegen wir, wie gesagt, vorgeführt, dieser Park ist endlich eröffnet. Ja. Und das hat, wie Jascha die Eier gut gefunden hat, haben mich sozusagen...
ich stehe halt eher auf Eier. Ja.
Genau.
Du stehst auf Triceratops, auf dem man reiten kann.
Nee, ich meinte eher diesen Eröffnungsshot, dass wir sozusagen die zwei Kinder in diesem Monorail eben in diesen Park fahren. Mhm. Es wird vieles erstmal angedeutet, dann sind sie im Hotelzimmer, dann fährt die Kamera durch das Hotelzimmer, durch den Balkon hindurch und wir kriegen diesen Park endlich präsentiert und es ist ja, wie gesagt, einfach ein Hightech-Zoo. Aber das ist neben Jurassic Park und hier...
Ich fand es auch schön, wie das umgesetzt war, dass man gesehen hat, dass, wo du gerade sagst, so bei den alten Jurassic Park-Teilen haben sie ja eher so gedacht, wir zeigen hier krasse Dinos und die Leute fahren vorbei und sehen mal was und finden das schon geil. Mhm. Und da ist quasi ja, das wird ja in dem Film auch ständig gesagt, so, ja, die Leute, Dinos langweilen alle und das will keiner mehr sehen und so. Und da ist sogar, ja, ich kann sogar schon auf Dinosauriern reiten, ich kann die streicheln, das quasi schon total vermarktet ist. Das ist ja wie auch in anderen Zoos, wo man denkt, ja, ich will gefährliche Tiere sehen und ich will die anfassen. Und überall ist irgendwo so ein Gehege, wo Hasen sind, tausendfach. Und man kann auf kleine Ponys reiten. Ja, ist doch so.
Und muss über Hasen da hineinlaufen.
Und das fand ich schon super. Und auch überall die Wärter, die aufgepasst haben, ja, hier nicht so doll drücken den Dino und ja, das.
Aber ganz kurzer Einschnitt, den ich da gerne machen würde, weil das so der erste Shot ist. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ist nämlich dann an dem Moment, wo er aus dem Fenster guckt, aus dem Hotelfenster, und man sieht diesen ganzen Park. Wie hat es euch denn so von der Technik her, also das ganze CGI, was dort verwendet wurde? Weil ich musste irgendwie sagen, irgendwie fand ich, sah das gar nicht so gut aus. Mhm. Also irgendwie, vielleicht lag das jetzt auch an dem 3D, weil auch das 3D nicht so richtig funktioniert hatte. Also irgendwie waren viele Sachen bei mir unscharf.
Ja,
also
vielleicht das war das ja auch kein 3D-Film.
Also im Prinzip, ja. Auch irgendwie so fand ich auch, dass die CG, also jetzt gerade diese weitläufigen Shots, die Dinos sahen okay aus, kann man nicht sagen, aber im Endeffekt so immer diese Weitsichten und so weiter, die haben irgendwie nicht funktioniert bei mir. Also die sahen irgendwie aus wie gemalt.
Ich muss generell sagen, so sehr ich jetzt diesen Shot zunächst mal gelobt habe, es stimmt, also technisch ist der Film, finde ich, nicht komplett State of the Art. Also, State of the Art, ja. Mhm. Und ich finde, Colin Trevorrow kommt vielleicht teilweise der Regisseur noch nicht mit der Größe zurecht von dem Ganzen. Ähnlich wie es Justin Lin auch mit Furious 7 mit vielen Effektshots noch nicht raus hatte, wie man sie vielleicht im Idealfall inszeniert. So ist es auch bei Colin Trevorrow, finde ich. Weil dieser Shot zum Beispiel, hat zwar sehr nette Ideen, dass er zum Beispiel auch diese Musik erstmal, diese typische Jurassic Park-Theme, während sie noch Monorail sind, sehr leise spielt und erst wenn die Kamera über das Fenster hinausliegt, wird es sehr laut. Das ist spektakulär für jemanden, der endlich diesen Park aktiv sehen will. Es ist aber auch rhythmisch, finde ich, auch nicht immer gelungen gewesen. Teilweise wahrscheinlich auch wegen diesen nicht immer gelungenen Effektshots. Was ich aber eigentlich noch hinaus wollte, ist auch einerseits wegen der Metaebene und andererseits auch wegen dem Vergleich zum ersten Teil. Der Film fordert ja die Vergleiche zum ersten Teil heraus. Ich finde, das macht er im ersten Drittel noch sehr gelungen. Danach passiert aber das mit der Metaebene, was er versucht vorher noch zu belächeln. Ja, also von wegen, das Publikum will diese größeren, gefährlicheren Dinosaurier. Also schaffen wir ihm eine extra künstlich generierte Intelligenz, wobei ich den Indominus Rex eher als mutiertes Riesenkrokodil empfunden habe, als jetzt als gefährlichen Dinosaurier. Also ich fand ihn vom Design okay, aber es hat mich jetzt nicht.
Ja, es ging, glaube ich, mehr so um diesen Gedanken, dass er jetzt nicht nur tötet, weil er fressen will, sondern weil er jetzt auch Spaß dran hat, so ungefähr. Ja. Ne?
Und weil er einen gewissen Intellekt hat und deshalb den anderen Dinos wohl überlegen
war. Aber dann auch passiert, den Menschen. Aber dann passiert eben das nach dem ersten Drittel, diese dämlichen Ideen, die Motivation der Bösewichte kommt langsam heraus, dem sollte man definitiv gleich nochmal widmen, weil das hat mir das den Film dann doch madig gemacht. Und ja, ich finde, das fällt der Film einfach nicht durch, diese Metaebene und vor allem diese bewussten Anspielungen auf den ersten Teil, wobei die mich zumindest immer in die Stimmung gebracht haben.
Ja, also, wie ja auch. Also diese Anspielung fand ich eigentlich großartig. Also besonders der Höhepunkt war dann, wo die beiden Jungen dann in diese alte Station,
ich weiß nicht, wie es das war, das alte Haupthaus.
Wir haben genau das Banner auf dem... Genau, richtig, also das fand ich eigentlich der Höhepunkt von diesen alten, von diesen Referenzen zum ersten Teil. Das fand ich echt, hatte so ein bisschen Gänsehaut, als er da und dann wieder diese Zeichnungen an der Wand von dem Raptor, die man aus dem ersten Teil kennt.
Da hätte ich mir, wie gesagt, gewünscht, wenn der Film diese Klarheit besessen hätte wie der erste Teil. Da ist ein Park, diesmal in Betrieb, nicht nur in Planung, und es geht was schief. Natürlich anhand dieser Thriller-Elemente wie im ersten Teil. Im ersten Teil war das Ganze aber eher angedeutet. Da war eben diese Konkurrenzfirma, die auch gerne mit den Embryonen experimentieren möchte. Und hier, dann kommen wir meinetwegen auch gerne jetzt zur Motivation der Bösewichte, haben wir diese komplett ausgespielte Motivation anhand der Figur von Private Paula, Vincent D'Onofrio.
Ja, von dicken Bösen.
D'Onofrio. Das muss ich mal zugutehalten, was seine Schauspielleistung angeht, nicht wiederzuerkennen war im Vergleich beispielsweise zum Kingpin in der Daredevil-Serie, also seiner letzten großen Rolle, sehr wandlungsfähig. Aber er kriegt eben Dialoge und eine Motivation in den Mund gelegt, die komplett daneben ist. Im Endeffekt geht es hier darum, und das ist die Tatsache, so sagt der Film und so, er sagt es auch direkt, Velociraptoren und andere gefährliche Dinosaurier für militärische Einsätze. Mhm. Science Fiction mal dahingelassen. Wie, also ich finde diese Prämisse.
Das ist wie, als würde einer in den Zoo gehen und sagen: Ey, wir, lass uns mal Tiger ausbilden, genau, fürs Militär. Genau.
Genau. Oder, also, warum hat man die
Elefanten mit Kanonen?
Und für Unterwassereinsätze nehmen wir Krokodile.
Also, aber genau. Delfine werden genutzt für Unterwassereinsätze.
Ja, aber die sind ja auch süß.
Aber, sehr schlau.
Okay, nehmen wir mal die Delfine weg, da sonst läufst du nicht auf
meine eigene Welt. Und Hunde wurden auch eingesetzt.
Und Elefanten eigentlich auch damals.
Damals, wunderbar, von der modernen Kriegsführung. Ich habe weder die US-Armee noch die deutschen Truppen in Afghanistan mit Tigern durch die Gegend rumlaufen sehen, die irgendwie Bomben erschnüffeln. Oder.
Schluss, Benjamin Blümchen, greift den Panzer an.
Ja, zumal der ganze Plan im Prinzip, man stellt sich vor, also wie funktioniert die Logistik, wie will man das kontrollieren, wie will man den auch wieder abschalten, sage ich mal, ja, und was, also es ist irgendwie alles so, und vor allen Dingen ist das alles, ja, du kannst auch eine Bombe draufwerfen, ja, also jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt, dann hast du denselben Effekt, warum muss ich irgendwo ein, also ich meine, das war in den 80ern war das okay, diese Idee, ich sag mal so alienmäßig oder sowas, ja, aber, jetzt ist es halt einfach rum, ja, dass man irgendwie da so Spinnereien hat, weil das irgendwie einfach totaler Quatsch ist.
Ja, vor allem, der Film führt das ja auch noch selber vor Augen. Mhm. Diesem Charakter ist das ja durchaus bewusst, dass diese Tiere schwer zu kontrollieren, ja, sind. Sie wollen ihn ja selber fressen, ja, der weiß das sogar.
Und ja, das vor allen Dingen, während das dann schief geht, dass er sich die ganze Zeit quasi freut und sagt, oh toll, das ist jetzt meine Chance. Und man denkt sich so,
nee. Ja, ich frage mich auch, weil er ja auch sagt, dem Hauptcharakter, wir werden es machen, mit oder ohne sie, habe ich mal. Wie will er die kontrollieren, ohne seinen Zoowärter dabei zu haben? Ja, dann sag ich halt reden, was die machen sollen. So hat er sich das wohl vorgestellt.
Hat ja gut funktioniert.
Und da muss ich sagen, da sieht man auch die Intelligenz des ersten Teils nochmal, weil da ist es ja wirklich so, auch ein schönes Detail, dass man sozusagen Chaos-Theoretiker dabei hatte. Ja. Viele kleine Details sind zu einem großen Chaos gelangt. Ja. Was ja bei so einem großen Themenpark durchaus möglich gewesen wäre. Deswegen, ja, verstehe ich nicht, ich hatte es eben schon in der Allgemeinkritik angedeutet, warum hat man dieses furchtbare Überbleibsel aus den ersten Drehbuchentwürfen zum vierten Teil behalten, nämlich diese Dinosaurier für militärische Einsätze zu nutzen. Damals war ja noch diese ganz konfuse Idee, den Waffen einzupflanzen, beziehungsweise die allerschlimmste Idee, das Ganze mit menschlichen Soldaten zu kreuzen.
Wobei
das ja sogar auch angedacht war. Also es ist, wie gesagt, eine sehr konfuse Sache.
Wobei das wieder auch ein krasser Schritt gewesen wäre. Ich meine, wenn man schon, sagen wir mal, es gibt wirklich irgendwann eine Zukunft, wo Gensplicing möglich ist und man hat Dino-Gene. Mhm. Dann züchte ich doch keinen Super-Dino, da züchte ich einen Menschen mit Eigenschaften von Dinos.
Ja, das wird viel naheliegender. Ja, aber selbst dann ist es, also auch innerhalb dieses filmischen Universums Jurassic Parks, finde ich, wie gesagt, extrem weit hergeholt und wenig mit der Grundprämisse zu tun. Und
was mir aber noch mehr Angst macht, ist, dass der asiatische Doktor da jetzt mit diesen Embryonen entkommen ist und dass, wenn eine Fortsetzung zum Film gemacht wird, dass es dann wahrscheinlich diese Militärdinos, ja, im
Good Fokus Point wird. Und auch ganz schlimm, wo der Film dem ersten, wo Jurassic World sozusagen Jurassic Park damit eigentlich in den Hintern tritt, dass dieser durchaus sympathische und faszinierende Wissenschaftler aus dem ersten Teil plötzlich der Bösewicht ist. Oder einer der Bösewichte, was ich sehr schade finde.
Ja, das hatte ich jetzt so eigentlich nicht interpretiert, weil du hattest ja schon im zweiten dann im Prinzip gemerkt, dass dann die Familie dann, das war ja dann irgendwie sein Neffe oder was auch immer, der dann halt versucht hat, das Ganze dann halt eher anders zu leiten. Das ist jetzt nicht unbedingt auf seinem. Also ich glaube, an ihm haben sie jetzt da, also ich sage mal, sein Erbe haben sie da nicht zu sehr beschmutzt, aber ja, trotzdem einfach blöd, dass man im Prinzip da einen Bösewicht einführt, der für den ganzen Film total überflüssig ist auch. Also ich meine, der ganze Film hätte auch komplett ohne diesen Charakter funktioniert und ohne das, was er halt irgendwie versucht. Das hätte genauso gut irgendwie sein können, okay, also
wie schon gesagt. Dominus Rex war ja selber klug genug, um das Chaos in Gang zu setzen.
Ja, klar. Ja,
also der Film hätte mit vielen Charakteren weniger auch noch funktioniert. Also
ja,
aber vor allem den Bösen.
Aber vor allem mit diesem, ja. Also das ist schon so. Und ich meine, ja, du hattest halt diese beiden in dem Kontrollraum, die waren immer so ein bisschen Comic Relief und so ein bisschen, naja, ganz, ganz nett. Klar, hier und da mal überflüssige Charaktere, aber der war wirklich, also die komplette Film hätte wirklich jetzt so alle Szenen mit ihm rausgeschnitten. Der Film wäre kein Deut unlogischer oder irgendwie Dings, sondern eher noch logischer gewesen.
Mhm. Ja. Das Problem ist einfach, glaube ich, und das haben wir auch schon in der Retrospektive gesagt, was will man eigentlich noch aus den Gefahren, also Möglichkeiten der Gefahren aus Jurassic Park herausholen. Jetzt abgesehen davon, dass die Tiere im Park natürlich Amok laufen oder auf der Insel Amok laufen. Da bleibt ja nicht mehr viel, außer irgendwelchen kommerziellen Interessen und diesmal eben zu militärischen Zwecken. Wie sinnvoll das bei Dinosauriern ist, ist natürlich dahingestellt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir aber noch mal kurz zu dem Part zurück, bei dem Dinos Amok laufen, wo ich sagen muss, wunderbare Momente dabei gewesen, neben diesen Momenten, wo mir diese Faszination des Parks vor Augen geführt wurde. Wobei da vieles, aber das ist wahrscheinlich einfach mein deutsches Sicherheits- und Organisationsdenken, weil ich mich gefragt habe, wow, die lassen die Leute wirklich in diesen Hamsterkugeln frei durch den Park bewegen.
Das war doch Superglas, unzerbrechlich, haben sie doch in dem Videoclip erklärt.
Jimmy Fallon. Schönes Cameo von Jimmy Fallon. Und was ich noch besser fand, die waren ja zumindest unzerbrechlich, aber die Kanufahrten, das waren Kanus, die fahren da an Stegosauriern und Protosauriern vorbei. Schön, aber wie gesagt, eine schöne Faszination, eine schöne Fantasie, die dahinter steckt. Deswegen, also alle Logik mal da beiseite gelassen, ja. Das ist einfach nur, glaube ich, ein witziges Detail. Aber wenn die Dinos dann Amok laufen, mir fehlen zwar die einzelnen Set-Pieces, wie der Ausbruch des T-Rex im ersten Teil oder der Angriff des T-Rex-Ehepaars im
oder zweiten Teil. Oder Vogelgehege aus dem dritten, was oder mein persönliches Highlight
genau.
war.
Genau, hier ist es jetzt so, es ist mehr Beat auf Beat auf Beat auf Beat.
Ja.
Aber es sind viele kleine schöne Ideen dabei. Beispielsweise, dass jetzt dass die Assistentin von Claire Dearing so böse sterben musste, kann man sich drüber streiten, weil der Film sehr viel Energie da reinsteckt, sie sehr, sehr böse sterben zu lassen. Zunächst mal von den Flugzeugen aufgesammelt.
Irgendjemand mag Briten nicht in diesem Film. Ja?
Aber ich muss sagen, diese Szene hat mir wirklich diesen Horror wieder vor Augen geführt, weil ich mir gedacht habe, wow, jetzt kommt eben diese Masse auf eine Masse von Menschen zu und jetzt eben exemplarisch an diesem Charakter vorgeführt. Erst vom Flugsaurier aufgesammelt und dann von dem Riesen, ich habe leider den Rassenamen den Artennamen des Wasserdinosauriers vergessen.
Irgendwas mit Aurus, glaube ich.
Genau, Aurus. und dann noch vom Aurus im Endeffekt unter Wasser runtergezogen, gefressen. Das hat nochmal den Horror verdeutlicht.
Ja, und die war wiederum auch so ein Charakter, der habe ich absolut nicht verstanden, was der sollte.
Naja, an ihm wurde jetzt im Endeffekt, ja, es war ein funktionaler Charakter. An ihm wurde sozusagen exemplarisch für die Masse vorgeführt, wie viel Horror hinter diesen Kreaturen auch stecken kann. Ansonsten, als Owen und Claire im Teil 1 Gebäude sind und da der Indominus Rex angreift, fand ich, waren auch sehr nette Momente. Und auch die Angriffe jeweils auf die Kinder, auch vom Indominus Rex, auch zum ersten Mal auf die Hamsterkugel, haben nette Erinnerungen an den ersten Teil zurückgerufen und haben, finde ich, auch für sich funktioniert, auch wenn alles viel, viel
kann
schneller
man,
war.
Kann man, glaube ich, auch nochmal allgemein sagen, dass ich muss sagen, die Kinder haben generell auch gut funktioniert. Die
waren
fast so ein bisschen meine Lieblingsweise, diese Beziehung zu den beiden Brüdern untereinander. Irgendwie, das hat mich trotzdem immer wieder auch, sage ich mal, da wieder mit ein bisschen Herz wachsen lassen und das fand ich irgendwie doch ganz gut und hat mir halt ähnlich gut gefallen, auch wie im ersten.
Ja, weil die Kinder, finde ich, waren realistisch, also in ihrem Verhalten, man hat diesen pubertierenden 15-, 16-Jährigen gehabt und seinen kleinen Bruder mit sehr vielen netten Details. Aber sie haben sich vor allem nicht dem Drehbuch zuliebe blöd verhalten, wie das teilweise sogar im ersten Teil war.
Ja.
Aber hier gab es, also sie haben sich für ihre Verhältnisse, für Drehbuchkinder haben sie sich relativ intelligent
gehalten. Sie haben vor allen Dingen nicht geturnt, ja, das ist ganz wichtig.
Geturnt, aber auch nicht plötzlich Angst vor hohen Zäunen gekriegt, wenn es das Drehbuch das wollte, wie im ersten Teil. Das waren so meine Momente, die ich im ersten Teil
so ein bisschen... Also ich persönlich muss sagen, dass mir die Kinder eigentlich total egal waren.
Und das ist aber was anderes, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, die haben irgendwie, also ich hatte für die kein großes Mitgefühl entwickelt, also der Kleine, ich hab auch, glaube ich, nicht verstanden, was die Charaktere mir sagen sollten. Der Junge, der alles auswendig konnte und alles berechnen konnte, am Anfang hat er doch irgend so, was ist denn das, durch das, durch das?
Er ist nur Dinosaurier-Experte und Jeep-Experte, mehr ist er nicht.
Nee, der andere ja auch. Sie haben ja zusammen den Jeep präferiert.
Ja, der andere,
mit ihrem Onkel.
Der ist so ein bisschen emo-mäßig, so die ganze Zeit so, ja, dann mache ich das halt, meine Tante besuchen, habe ich auch keinen Bock drauf und so.
Emo,
so
waren wir alle.
Und zwischendurch fängt der Junge an zu weinen und sagt, ja, unsere Eltern lassen sich übrigens scheiden. Und dann
war auch ein bisschen
überfüßig. Und dann und dann immer so, oh, ja, Achtung, jetzt kommt Emotion, jetzt müsst ihr alle mal ein Mitgefühl mit denen haben. Und dann die Szene mit, oh, wir fahren hier mit der Kugel um, oh, wir müssen sofort nach Hause. Komm, lass uns mal hier in dem aufgebrochenen Zaun runterfahren.
Ja gut, aber im Endeffekt sind die Kinder ja unsere Figuren, die uns in den Park einführen. Ja. Also aus der Sicht der Zuschauer. Ja, das ist ähnlich wie auch die Dame in Inception. Ja, wie sehr man die braucht oder wie man die mit ihr mitfühlt, ist zunächst mal dahingestellt. Das ist erstmal die Funktion, wir müssen mit irgendjemandem in den Park mit. Uns muss der Park vorgestellt werden. Und dahingehend fand ich die Kinder eigentlich ganz angenehm, weil sie, natürlich haben sie kindlich blöde Entscheidungen getroffen, die natürlich ihnen das Drehbuch vorgibt. Sie hätten nicht durch den aufgebauten Zaun fahren müssen. Andererseits...
Die Assistentin hatte nur eine Aufgabe.
Andererseits, wir sind noch bei den Kindern. Im Endeffekt, es geht hier um einen Dinosaurierpark. Wir kriegen sozusagen anhand von Kindern die kindliche Faszination für diesen Park vorgeführt. Ja. Und dahingehend fand ich sie eigentlich... durchaus gelungen.
Und an dem Teenager-Jungen hatte man noch so leichte Gesellschaftskritik, auch insofern, dass er überhaupt nicht interessiert war an dem Geschehen. Also erst relativ spät.
Du findest, Jungen sollten mit Frauen erst ab 18
reden. Nee, das nicht. Aber
er hat geguckt, obwohl er eine Freundin hatte. Das fand ich
verwerflich. Aber das hat nochmal diese Aussage
unterstrichen. Doch, auch von Markus hinaus, Entschuldigung.
Nee, das hat nochmal diese Aussage unterstrichen, dass halt die Menschen selbst von Dinosauriern gelangweilt sind in unserer heutigen Gesellschaft und dann halt aufs Handy gucken interessanter ist, als ein Dino zu sehen. Und diese Seite hat er dann noch so ein bisschen verkörpert.
Ja, das stimmt. Ja,
stimmt, er war so dieser typische, du magst Dinos, ey, wie uncool.
Ja, ja.
Wobei ich...
Bist du noch ein Baby, ey.
Wobei, ich finde, ihr bringt gerade beide in so Richtung, du hast es eben mit Emo und hochbegabt beschrieben, ich finde, natürlich waren diese Richtungen da, aber im Endeffekt nicht so klischeehaft ausgeschrieben, wie ihr es jetzt, also in meinen Augen war es in dem Film nicht so. Es war nicht so, dass der ältere Bruder andauernd desinteressiert war und der andere nur mit Fakten genervt hat. Es war ja schon durchaus so, dass die beiden ja, also eine durchaus realistische Dynamik zwischen den beiden da war und...
Und es ist halt auch einfach was passiert zwischen den beiden. Die haben quasi wieder zueinander gefunden, ja, und das fand ich halt irgendwie auch ganz, ganz nett, weil ansonsten hast du halt in diesem Film nicht viele Charakterbögen, die von denen man noch reden kann.
Chris Pratt ist cool, den ganzen Film.
Es ist eher ein Charakterstrich. Ja.
Und Bryce Howard ist... Ich kann sehr gut auf High Heels laufen.
Das von also im Zweifelsfalle weg von Pyrannosaurus. Das sind bestimmt Adidas High Heels.
Was macht ihr eigentlich aus ihrem Charakter?
Also ich finde sie fast den...
Sie ist ja im Endeffekt die Hauptfigur.
Ja, abgesehen von Laura Dern finde ich sie den besten weiblichen Charakter
bisher. Gut, in aber nach Laura Dern bleiben uns leider nur noch, und ich mag die Schauspielerin, aber ihr Charakter ist furchtbar, Julianne Moore in True First World und Thea Leoni in Jurassic Park 3.
Ja, also okay.
Die Konkurrenz
vielleicht war ist nicht mäßig. So gut.
Aber
ja, ich fand ihre Figur eigentlich dann noch ganz gut, weil sie am Anfang noch so fast noch so ein halber Bösewicht ist, indem sie die ganze Zeit so mit den Leben der Menschen relativ leichtfertig umgeht. Und
ja, vor allen Dingen halt, das ist ja auch mal diese Produkte, unsere Produkte,
richtig, genau.
Denke. Also sie ist halt so ein bisschen erst so der Corporate-Charakter und dann, also okay, sie hat vielleicht auch noch so eine gewisse Entwicklung.
Ja.
Und wird von der gestriegelten und Control-Freak hin zu so wird ein bisschen infiziert von Chris Pratt, so ein bisschen mehr zu der etwas cooleren und also fand ich eigentlich ganz cool, wobei ich eigentlich schade fand, dass sie aber so ein bisschen sie ist so, sie bleibt so ein bisschen der unsung Hero in dieser ganzen Dings, auch in Form von den Kindern, die quasi immer nur an Chris Pratt interessiert sind. Ihre Tante, die ihm gerade das Leben gerettet hat und die gerade vor einem Tyrannosaurus hinter sich herlockt, die ist halt irgendwie nicht so cool wie der Typ mit dem Motorrad halt, ja, was ich irgendwie tatsächlich ein bisschen seltsam fand. Also ich muss sagen, also mir hat sie tatsächlich wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand die eigentlich ganz gut. Also das mit den Schuhen, okay, tatsächlich etwas seltsam, aber wenigstens haben sie es angesprochen.
Aber ja. Es war wohl auch ein Running Gag, den sie da durchgezogen haben, weil er hatte ja ganz am Anfang gesagt, mit den Schuhen willst du in die Wildnis. Und am Ende hat die Kamera genau drauf gehabt, wie sie vor dem... Ach, sie hat die ganze Zeit noch angelassen, obwohl... Sie die Standpauke
auch eine tolle Laura Dern-Referenz, wo sie sich das Hemd hochknotet.
Ja, ich muss im Endeffekt sagen, weil ich da teilweise Gegensätzliches gerade von US-Kritikern gehört habe bezüglich dieser Dynamik zwischen Chris Pratt und Dallas Bryce Howard. Ich muss sagen, mir hat eigentlich diese Dynamik mit am besten gefallen, weil hier dieser Charme aufgeblitzt ist, den eben auch Sam Neill und Laura Dern hatten. Nur hier eben noch frontaler. Wir haben eben diesen coolen Abenteurer. Wir haben die zunächst etwas zugeknüpfte Unternehmensvertreterin. Und die dann sozusagen ja fast schon Screwball-artige Momente entwickeln, des leicht zankenden Paares, die ja im Endeffekt aber was füreinander empfinden. Und ich finde, das funktioniert in so einer, ja im Endeffekt doch relativ klassischen Abenteuergeschichte. Wir müssen aus dem Dschungel heraus und möglichst lebendig. Hat doch, denke ich, ganz gut funktioniert, ganz unabhängig von diesem, ja, leichten antifeministischen Tönen, die angeblich in diesem Charakter drinstecken. Ich muss aber sagen, innerhalb des Konstrukts Jurassic World hat gerade diese Verbindung funktioniert, zumal sie ja auch durchaus zum Ende hin auch eine, wie Marco schon sagt, heldenhafte Züge annimmt.
Ja, fand ich auch überhaupt eigentlich gar nicht. Also das ist irgendwie jetzt, ich habe da auch, sagen wir mal, bin da auch immer sehr sensibel für, aber ich fand es eigentlich überhaupt nicht irgendwie, dass das irgendwie aus feministischer Sicht irgendwie anzuprangern wäre, zumal, wie schon gesagt, sie ist ja, sie tritt ja Arsch letzten Endes und ist auch, also ich finde es halt immer viel schlimmer, wenn du die klassische Damsel in Distress hast und der coole Held muss sie halt immer retten und das hast du eigentlich nicht. Also sie muss eigentlich nicht gerettet werden, sondern sie trägt ja aktiv dazu bei und von so fern.
Genau, sie hat die Eier in der Hose mit der Leuchtfackel, ne? In High Heels.
Die nächste Referenz.
Zu dem Finale können wir gleich kommen, sozusagen abschließend. Aber ja, also wie gesagt, mir hat diese das Abenteuerpärchen in Gefahr, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das waren so für mich die Momente, die für mich diesen Charme von 90er und 80er Jahre Filmen auch haben wieder aufleben lassen. Von Indiana Jones bis zu diesem Abenteuer am Nil, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, solche Geschichten im Jurassic Park. Also, schöne...
Ja, ist eigentlich schade, weil das ist tatsächlich so, jetzt, wenn wir das so langsam so durchgehen, fallen mir ganz viele Szenen ein, von denen, die ich gerne länger gehabt hätte oder mehr davon gehabt hätte. Wir haben gesagt, der Film rennt ziemlich durch alles durch und lässt halt links und rechts halt vieles liegen. Und es gibt eigentlich viele Positionen, oder gerade das, da hätte man noch zwei, drei Szenen mehr machen können. Man hätte die Jungs noch ein bisschen mehr beleuchten können. Das wäre alles Zeit gewesen, die man von dem Bösewicht hätte abziehen können.
Das ist aber, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein generelles Problem und darüber hatten wir sogar schon mal einen Podcast gemacht, der Stand des Blockbusters heutzutage.
Ja.
Es ist, wir können das irgendwie scheinbar heute, darf es nicht mehr Zeit lassen sein, aber wie du sagst, im Endeffekt wäre hier die einfache Lösung gewesen, das Tempo wäre nicht vermindert worden, wenn man denen mehr Zeit gegeben hätte. Aber wie gesagt,
ist ähnlich im Prinzip wie jetzt diese Erklärungen in dem Film teilweise gemacht werden oder wie Problemlösungen halt angegangen werden. Hast du noch die Streichhölzer? Welche Streichhölzer? Ja, aber er hat jetzt auch einmal Streichhölzer einstecken. Ja. Warum kann er auf Dino auf einmal das? Oh, zack, Schnitt zu dem Wissenschaftler. Ach, wir haben doch das mit reingemischt. Ja, und das ist so ein bisschen, es ist alles, lieber ein, zwei Features weniger dafür richtig, als einfach Sachen hingeworfen und.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, dieses Tarnfeature. Das kam nur ein einziges Mal vor, wo er quasi das erste Mal diesen Kampftrupp angreift.
Ja.
Und später kam der nie so um die Ecke, wo man dachte, oh, den habe ich jetzt gar nicht kommen sehen.
Ja, die Features waren immer so da, wie man sie gebraucht hat.
So einfach nur, dass man sagen kann, oh, das hat er auch noch, das ist ja krass.
Was ich, wie gesagt, im Endeffekt auch schade finde, weil in Interviews wurde auch gesagt, sie haben sich auch wirklich daran orientiert, was mit diesen in Aufzucht geborenen Einzelgängern, Tieren passiert. Und das ist durchaus ein realistisches Verhalten, dass die, wie gesagt, diese Außenwelt nicht kennen und dann komplett durchdrehen, komplett aggressiv gegen äußere Einflüsse sind, äußere Erlebnisse. Und da habe ich noch gedacht, oh, okay, wenn sie das so durchziehen, ist es ja eine durchaus interessante Schlagseite, aber diese Features, die dann noch eben dazu kamen, wir haben das die Tarnfärbung einmal.
Thermalsichtabdeckung. Er konnte ja auch
genau, das Thermalfeld seine Körpertemperatur
einmal.
Genau, hat er einmal gemacht.
Die Kommunikation mit Velociraptoren einmal.
Ja.
Das war's.
Und dann halt natürlich die Intelligenz in Anführungszeichen, das die er auch irgendwo dann von den menschlichen Genen hatte.
Das war auch, was dann auch einmal, ja. Aber nochmal zu der Szene, wo es erstmal dieser Kampftrupp dazu kam. Das war für mich persönlich, nur mal so als kleiner Einwurf, der Wendepunkt quasi. Am Anfang habe ich gedacht, ich erwarte jetzt quasi so eine klassische und krasse Hommage an Teil 1, weil der Trailer hat ja auch angedeutet, ey Leute, Teil 1 ist uns voll wichtig, wir lieben den und wir machen euch was, was den Fans auch gefällt. Und bei der Szene, das hat mich fast schon ein bisschen an die Aliens-Szene erinnert, wo man die Gesichter auf den Monitoren sieht und dann nur noch so diese Todeslinie und da ging es schon tierisch ab. Und da war es für mich so, aha, es ist kein Abenteuerfilm, der dich schön langsam mit Intelligenz ranführt, sondern da geht's rund. Und dann war es auch ab dem Punkt für mich so, dann habe ich mich auch drauf eingelassen und deshalb, ich habe ja auch 3 Punkte gesagt und für einen Tierhorrorfilm fand ich ihn ja auch gut. So ist es ja.
Aber selbst das hat er ja leider nicht durchgezogen. Ich habe mich zum Beispiel einerseits gefreut, dass einer der Hauptdarsteller aus The Fast and Furious Tokyo Drift da zu sehen war, nämlich als Anführer der Truppe, der aber als erster gefressen wurde vom
Respekt. Aber er hatte noch die wunderbare Exposition. Er hatte noch verraten, dass er sich hier tarnen kann. Ja. Damit der Zuschauer das auch kapiert.
Aber ich habe mich auch irgendwie gefreut, dass er da doch vielleicht doch länger zu sehen ist. Aber
als alle hochgeguckt haben, habe ich zuerst gedacht, ach, der kann auch klettern. Da habe ich erst gedacht, er hängt oben irgendwie am Baum und kommt dann runter, aber das war dann nicht der Fall.
Zum Glück.
Haben sie noch einen Affen mit reingemixt.
Wir haben es eben schon angedeutet, der Film krankt natürlich auch an unseren heutigen Sehgewohnheiten viel in kurzer Zeit und das möglichst bombastisch. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Finale. Das bei Markus vor allem scheinbar den großen Einschnitt dann bedeutet.
Ja, definitiv. Also als ich den Trailer damals gesehen habe, hatte ich die große Befürchtung, dass die Dinosaurier zu menschlich dargestellt werden und zu intelligent. Am Anfang vom Film habe ich gedacht, okay, sie tun es doch nicht. Als Chris Pratt dann die Dinosaurier dann zum ersten Mal da geführt hat und so. Also das war alles noch in dem Bereich, wo man sagen kann, okay, das sind Tiere und die hat er so trainiert. Aber der Militärtyp, also diese Erwartungen, dass sie wirklich als in den Krieg geschickt werden können, sind unrealistisch. Ja. Aber als dann im Finale die Raptoren ja sozusagen mit Chris Pratt kommunizieren und ihn dann beschützen wollen und dann den anderen Saurier angreifen und dann am Ende der T-Rex auch sozusagen mit dem Raptor noch kommuniziert und den in Ruhe lässt und dann einfach geht.
Und seit wann sind Raptoren und T-Rex gute Freunde?
Ja, genau. Gerade bei der Szene, als die beiden sich so angucken, habe ich jetzt gedacht, gleich kommt Hakuna Matata und dann tanzen beide so davon. Also das habe ich echt gedacht. Der Große und der Kleine stehen so nebenan und gucken sich so friedlich an. So,
ja.
Den haben wir jetzt ordentlich fertig gemacht. Hier, mach's gut, bis nächste Woche, so nach dem Motto. Und dann gehen sie
ihrer Wege. Zumal müsste es nicht der T-Rex aus dem ersten Teil gewesen sein. Es ist ja die gleiche Insel gewesen. Also was ich gehört habe, ist es der...
Also er hatte im finalen Shot hatte er ja noch so Kratzspuren an der Seite, die ja nicht jetzt die ja jetzt schon vernarbt waren, sag ich mal so. Von daher kann das durchaus sein, dass es der sein sollte. Aber ich wollte mal gerade sagen, ja, es war halt wirklich schade mit den Velociraptoren, weil ich fand gerade dann diesen quasi Mini-Twist zwischendrin dann eigentlich ziemlich gut, wie sie dann auf die Jagd gehen und dann das Vieh auf einmal auch noch kommunizieren kann, okay... Wieder ein weiteres Feature, was halt einfach mal hinzugeklatscht wurde, aber so dieser Aha-Effekt von wegen, oh, und dann drehen sich die Velociraptoren um und das fand ich ziemlich geil eigentlich, also das hat mir Spaß gemacht, weil ich dann gedacht habe, oh Mist, na gut, okay, der Plan geht halt einfach nicht auf. Ja.
Das fand ich auch eine sehr coole Stelle, vor allem wenn du überlegst, du bist in der Position der anderen, wo du denkst, oh, jetzt haben wir Unterstützung und könnten es vielleicht doch schon, auf einmal drehen sich alle um und dann... Mhm. Jetzt haben wir auf einmal doppelt so viele
Feinde. Und dann hast du so dieses, dann kommst du auch noch zu dem Punkt, sagst du, okay, also hier, ne, Alpha-Tier und so weiter, klar, der Größere, der jetzt auch noch mit dir reden kann, natürlich ist der jetzt das Alpha-Tier im Gegensatz zu dem, dem du eigentlich ganz ohne Probleme den Kopf abbeißen könntest, weil das Alpha-Tier ist ja auch irgendwie also immer der Stärkste, ja, und nicht einfach nur der, der die schönsten Handzeichen macht. Und ja, und von daher war das für mich fast so eine Art, ja, dann quasi also so eine Logik für sich. Aber dann wieder das erneute Rumdrehen irgendwie dann, ja, da zerfiel es dann
ja,
wieder
ganz. Ja, es war dann schon fast so eine emotionale Bindung wieder, ja, die angedeutet wird zwischen Raptoren und Chris Pratt.
Ja, er guckt ihn ja auch so lange noch so an, so, aber so, ja, so als ob er überlegt, wem soll ich jetzt vertrauen? Wem,
also ja, alles, ja, das ist Familie.
Es fehlt doch genau, es fehlt noch so eine Collage, wie der aus dem Ei rauskommt und Chris Pratt ist da und streichelt genau, und wie sie zusammen irgendwie über die Wiese rennen und Ball spielen und genau, das erste Baseballspiel gemeinsam und so.
Der Chris Pratt, Vin Diesel hätte gesagt, ich habe keine Freunde in der Familie. Nee, aber das also stimmt schon. Ich bin da voll auch auf Markus' Linie, dass ich finde, ich hatte auch Angst bezüglich der Domestizierung der Velociraptoren, was ja dann, wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt im Film vollkommen nachvollziehbar war, weil man trotzdem diese Gefahr, die von den Tieren ausging, gespürt hat. Aber eben dann im Finale wurde dann alles doch zu viel. Also man hat plötzlich diese ja, fast, also es war für mich keine Dressur mehr, das war fast schon so eine telepathische Kommunikation zwischen Raptoren und Chris Pratt. Bis hin zu einer gewissen Peinlichkeit und auch das Dazuholen des T-Rex hat für mich dann auch eine Grenze überschritten, weil was der erste Teil ganz klug gemacht hat, er lässt den T-Rex auftreten, etabliert ihn als unglaublich gefährliches Monstertier, nämlich wenn er zum ersten Mal ausbricht, dann ist er ja eine ganze Zeit lang nicht da, wird nur noch mal kurz dazugeholt, als Sam Neill und die Kinder eigentlich...
Als Retter.
Quasi. Nein. Es gibt ja noch diese Szene, als Sam Neill und die Kinder die flüchtenden Pflanzenfresser beobachten und Sam Neill eigentlich noch meint, das ist eine super humorvolle Szene auch, die scheinen vor irgendwas zu flüchten und ihnen gar nicht einfällt, dass er eventuell noch der T-Rex im Park rumläuft. Das heißt, wir kriegen den T-Rex immer noch mal in Erinnerung gerufen. Hier ist es so, der T-Rex tritt ja noch nicht mal mit einer wirklichen Einstellung auf. Das Einzige, was wir sehen, sind Zuschauereien, die eine Ziege sehen und dann kriegen wir Umrisse vom T-Rex zu sehen. Das heißt, der T-Rex ist den ganzen Film nicht da. Selbst ich, der mich als aufmerksamen Zuschauer bezeichnen würde, habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass eventuell noch der T-Rex auftritt. Und plötzlich sind wir aber bei so einer Szene, wo sowohl die Velociraptoren als auch der T-Rex richtige Heldenshots bekommen. Ja, und
letztendlich Held war ja dann noch ein anderer. Der kam ja auch noch dazu.
Kommen wir gleich noch zu, aber lass mir kurz noch Markus dann
Einwand bringen. Wobei man sagen muss, wir haben ja auch beim zweiten Film darüber diskutiert, dass der T-Rex da so ein bisschen untergegangen ist und sozusagen so schnell aus dem Weg gefegt wurde, obwohl er im ersten Teil noch so diesen hohen Status hatte.
Nee, das war im dritten Teil.
Im dritten Teil.
Mit dem Spinosaurus,
ja. Und hier fand ich eigentlich super, dass der T-Rex sozusagen rehabilitiert wurde und sozusagen auch der Schlussshot, wo er dann nochmal steht, war ja sozusagen fast dann wieder eine Hommage an den ersten, in dem er rehabilitiert wurde. Aber dass er dann im Endeffekt ja auch dann den Raptor dann wieder in Ruhe lässt. Das,
aber wir haben diese, ich sag's jetzt mal so doof, Gefühle für den T-Rex oder dieses beeindruckende Gefühl, oh, da kommt jetzt der T-Rex nur, weil wir die ersten drei Teile gesehen haben. Wenn wir den Film jetzt wirklich für sich nehmen, hat der Film das große Problem, dass der T-Rex 90 ja, okay, Minuten das nicht vorhanden natürlich. Ist, plötzlich auftritt, fast verliert und dann eben dann doch scheinbar wieder zum König der Dinosaurier wird und wie Simba zum Schluss über die komplette Insel brüllt, ja, und ja, seine Untertanen. Also für mich hat das einfach keine Wirkung gab, beziehungsweise das, warum die Dinosaurier, die ja im Endeffekt natürlich das Aushängeschild und damit irgendwo auch die Helden des Films sind, plötzlich aber wirklich zu vermenschlichten Helden werden, in einem Showdown, der für mich auch, wie gesagt, einfach nur nicht in dem erhöhten Maße, wie es jetzt die Marvel und Superhelden-Verfilmungen machen, aber einfach zu einer Destruction-Orgie zum Schluss auch wird. Hauptsache, die kämpfen jetzt nochmal alle zusammen.
Ich würde sagen, es war natürlich ein klares Ziel, dass man endlich mal wieder zwei Dinos halt richtig ja, zwei große Räuber gegeneinander kämpfen lässt. Das war mir schon im Prinzip klar.
Aber dann bitte besser vorbereiten.
Ja, das ist richtig. Wobei, ich muss sagen, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, weil das war, also ich hatte ja, dadurch, dass wir auch unseren Podcast hatten, ich hatte die letzten Teile natürlich jetzt wieder mir in Erinnerung gerufen und irgendwie, also es rumorte schon in mir und ich habe schon gedacht, naja, wenn sie jetzt irgendwie die zaubern den jetzt nochmal aus dem Hut. Das hatte ich eigentlich schon noch gedacht, auch wenn er jetzt nicht großartig vorgestellt wurde, aber so in dem Moment, wo es dann hieß, okay, wir brauchen noch mehr Zähne, dann war mir schon klar, ah, jetzt kommt Big Daddy und räumt jetzt hier auf. Ja.
Aber wie gesagt, ich finde es schade, weil der einzige Gegner für den Indominus Rex war ja nur der Wasserdinosaurier, der zum Schluss zum Ex-Machinosaurus geworden ist, ja, weil er einfach aus dem Wasser springt und dann jetzt den frisst, ja. Und ja, ich finde, das sind, wie gesagt, diese furchtbar dummen Einfälle, beziehungsweise dieses furchtbar dumme Konstrukt, was diese ganzen guten bis sehr guten Einfälle, die der Film hat, halt einfach teilweise negiert und neutralisiert. Und deswegen hat für mich Jurassic World eben diesen Beigeschmack.
Und fand ich es nicht komisch, im dritten Teil wird ja der T-Rex quasi so als, der gehört jetzt zum alten Eisen, der Spinosaurus ist da und pam, macht den platt. Und hier war er dem ja quasi ebenwürdig, sehr lange, also die haben ja sehr lange gekämpft, war dann die Überlegenheit dieses Super-Dinos wohl doch nicht so überlegen? Oder war es die reine Intelligenz, die ihn da vielleicht hervorhebt? Die
Arme. Ja.
Also ich fand den jetzt nicht viel krasser als jetzt ein T-Rex.
Nee, ich finde, das liegt einerseits am Design, das hatten wir ganz am Anfang, hatte ich auch schon angedeutet, andererseits einfach auch daran, dass, ich fand diesen Kampf auch nicht so krass, weil er für mich nie vorbereitet wurde. Mhm. Also im Endeffekt sind die Menschen da wild rumgelaufen, hatten aber eigentlich keinen Plan. Ganz zum Schluss habe ich auch durch den Schnitt nicht mehr ganz verstanden, wer sich jetzt wo versteckt und eigentlich versucht, sich zu verstecken. Weil im Endeffekt sah es eigentlich aus, als hätten sie sich im Merchandise-Laden versteckt, aber scheinbar war es ja doch irgendwie eine etwas engere
Höhle. Sind sie als davor hergelaufen und immer so zwischen den Beinen. Sie lag da zum Beispiel bei der einen Szene so da und der T-Rex stand so neben ihr, wo ich dachte, Mädchen, steh mal auf, wenn der einen Schritt zurück macht, bist du platt. Ja. Und ja.
Und wie gesagt, der Showdown hat für mich einfach nicht, war für mich nicht der richtige Abschluss für diesen Film. Also dann meinetwegen hätten sie wirklich die Feuerkraft sich aufsparen sollen und dann aus dem Helikopter im Finale schießen sollen. Und nicht erst einen unvorbereiteten T-Rex mit den Menschloraptoren dann da. Also den menschelnden Raptoren da
aufeinander. Gerne. Eine Frage noch so. Fandet ihr die Dino-Vielfalt, die man überhaupt gesehen hat, fandet ihr, es war zu wenig Dino-Präsenz? Weil eigentlich hat man ja hauptsächlich nur diesen einen Dino gesehen. Am Anfang hat man diese Dinos gesehen und die Flugsaurier hatten auch noch eine wichtige Szene. Aber ansonsten Dino-Vielfalt...
Ach doch,
das war... Ja. Also ich fand es vor allen Dingen da mit diesem Gyro-Dingsbums-Hamster-Kugel ich fand das schon fast ein bisschen zu dicht besiedelt dann, ja, zwischenzeitlich mal, wenn die da durchfahren.
Ja, aber man hat die so im Vorbeigehen gesehen.
Aber das war auch in den vorhergehenden Teilen. Ja. Also es gibt eben die paar Hauptcharaktere an Dinosauriern und ein paar, die eben Füllwerk sind. Was ich viel lieber gesehen hätte, wäre noch mehr Interaktion zwischen panisch weglaufenden Parkbesuchern und Dinosauriern. Weil im Endeffekt haben wir nur diese eine exemplarische Szene, die mir den Horror wirklich wunderbar vorgeführt hat, aber danach war es das. Ich habe nämlich ganze Zeit
drauf... 20.000 Menschen auf einmal verschwunden.
Also ja, ich habe ganze Zeit drauf gewartet. Es wurde hier noch so schön gesagt, alle sind jetzt an den Docks und warten.
Ja.
Warum nicht irgendwie da das mit einem Showdown verbinden, statt einfach... diesen menschlichen, vermenschlichten Dinosaurier-Endfight da hervorzuführen. Aber das
ist auch wiederum ein guter Punkt, der mir auch so ein bisschen aufgefallen ist in dem Film, dass er es nicht versteht, auch jetzt da zum Beispiel im Vergleich zum ersten, und ich finde eigentlich auch 2 und 3 haben das auch besser gemacht, die einfach die Örtlichkeiten irgendwie ein bisschen, also es ist zu sehr sind die Locations gesprungen, die Jungs, erst waren sie da, dann fahren sie mit dem Jeep, dann fahren sie durch irgendein Tor, dann rennen sie auf einmal durch den Hauptbesucherbereich. Es wurde zu viel gesprungen, es wurde zu viel, auch Größenverhältnisse waren irgendwie immer sehr unterschiedlich. Also zum einen hieß es, der Indominus Rex ist ja jetzt viel größer als der T-Rex. Im Kampf waren sie gleich groß. Es gab eine Szene, die war schlichtweg irgendwie komisch gemacht. Und zwar eigentlich eine sehr schöne Szene, wo Chris Pratt dann diesen toten Brachiosaurus findet oder diesen Sterbenden.
Ja.
Eigentlich eine schöne Szene, auch mal mit Animatronics, also nicht eine reine CGI. Aber letzten Endes auch dort, er läuft an ihm vorbei. Du siehst unten, du siehst ihn laufen, du siehst den Bauch quasi, den aufgeschlitzten und davor dann halt die Beine und dann geht an den Kopf und er setzt sich daneben und dann ist die Kamera fährt zurück und dann irgendwie auf einmal ist der Dinosaurierkörper doppelt so groß. Also es ist irgendwie ein bisschen, waren so zwei, drei Sachen, die irgendwie auch die Größenverhältnisse gestimmt, aber auch, wie schon gesagt, die Leute sind irgendwie zu sehr gesprungen. Das hat auch dazu beigetragen, dass der Film sehr unruhig wurde und ja, im Prinzip man, wie du es jetzt auch gesagt hast, man irgendwie gar nicht mehr so richtig folgen konnte, dann auch sowohl im Großen und Ganzen als auch im Detail.
Ist mir auch aufgefallen, vor allem bei der Szene Flucht aus dem alten Teil zurück in den neuen Teil von den zwei Kindern. Plötzlich waren sie da, war aber für mich eher eine Nebensächlichkeit. Also ich fand sogar die Architektur des Parks ganz interessant, dass man sozusagen sagt, hier ist das Besucherzentrum, da ist der Streichelzoo, da fährt man mit der Monorail durch, da ist dieser Bereich, wo man mit den Hamsterkugeln rumfährt. Größenverhältnisse, okay, gut.
Die von dem netten Studenten
bedient. Kann ich, aber eine sehr schöne Rätsel. Kann ich eigentlich nichts anderes sagen. Also da hast du recht. War für mich jetzt aber nicht.
Genauso wie man hat erst die ganze Meute sitzen. Es heißt, morgen früh fahren die Boote ab und dann, also die ganzen Menschen. Und dann ist auf einmal der ganze Platz wie leergefegt. Okay, die sind jetzt alle irgendwie an den Docks. Aber das war ja irgendwie, am Anfang war das ja auch nur im Prinzip ein Steinwurf von dem Hauptbereich entfernt quasi. Das ist also ein bisschen, irgendwie fand ich das auch einfach dort zu gehetzt wahrscheinlich, um mir einfach die so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen die Örtlichkeiten wirklich verinnerlichen kann.
Ja, vielleicht liegt es auch, ich denke auch teilweise am Regisseur, der vielleicht einfach diese Dimensionen des Projekts nicht ganz hat einfangen können. Weil wie gesagt, für mich ist das einfach nur eine verschenkte Gelegenheit, diese Leute nicht noch im Finale mit einzubeziehen und stattdessen, die sind auch in meinen Augen auch nur mäßig animierten T-Rex auf den Indominus Rex loszulassen, ohne dem jemals mal in diesem Film etwas Profil zu geben und nicht nur in Erinnerung an den ersten Teil zu schwelgen, denn Jurassic World muss ja auch auf eigenen Beinen stehen und die Beine, die er eben hat, sind eben, finde ich, sehr wackelig.
Ja. Und ich, wo ihr eben die Sterbeszene gesagt habt, die fand ich zum Beispiel sehr schön.
Ja, genau, enden wir doch auf eine positive Note, obwohl wir den Film alle dann doch sehr gemischt fanden. Das war ein Moment, wo ich sagen muss, ja, wir können es doch heutzutage auch noch. Wir können Animatronics, wir können uns mal für einen Moment Zeit nehmen, runterkommen und diesen Moment auch emotional ausnutzen. Genau,
und man konnte der Hauptdarsteller im Gesicht richtig erkennen, wie klar wurde, stimmt, das sind keine Produkte, sondern Lebewesen, was Chris Pratt ja auch vorher ständig immer betont hat, so von wegen, sie reden hier von Produkten, das sind aber Wesen, die Gefühle haben, die Emotionen haben, die.
Und die Szene steigert sich ja dann sogar noch in dem Moment, dann wurde die Kamera da hinten gehen, und über die Hügel bemerkt, auch selber, schade wiederum, dass dann noch die Erklärung kommt, aber im Prinzip hätte es gereicht, im Prinzip, wenn man einfach nur die ganzen toten Dauer, und man versteht ja selber eigentlich, okay, was jetzt hier genau passiert, aber nein, gut, es wird halt nochmal erklärt, er tötet zum Spaß, nicht, weil er
nicht fressen will,
aber es ist halt letzten Endes, fand ich das halt auch wirklich sehr gelungen und dann halt nochmal dieses Verhältnis einfach, dass man merkt, okay, der Kerl ist wirklich böse.
Ja, ja, also eine Szene, die leider nicht komplett stellvertretend für den Film steht. Aber wir alle wissen, das Leben und vor allem Filmfranchises finden immer einen Weg, vor allem wenn sie erfolgreich sind. Und
apropos, wir hatten ja eigentlich festgestellt, jeder von den davorigen Filmen hatte so eine Art Motto.
Ich finde, der Film hatte thematisch kein.
Ja, das Motto ist vielleicht, dass auch wilde Tiere Gefühle haben.
Ja, aber es ist ja schon
mal. Also wilde Tiere
sind menschlich. Diese Mottos sind ja eigentlich in den letzten auch immer irgendwie in den Vordergrund getreten. Die sind ja immer wieder mantramäßig vorgebetet worden, übertrieben gesprochen. Aber letzten Endes hier, muss ich sagen, habe ich so während dem Film auch ein bisschen so nach dem Thema gesucht, aber irgendwie auch keins gefunden.
Oder das Thema ist vielleicht, traue deinem Feind.
Es ist eher so wahrscheinlich sowas wie Kontrolle, ja, aber das Thema Kontrolle, aber.
Also das Motto des Plakats ist zunächst mal The Park is open. ansonsten für mich, wie gesagt, die einzige thematischen Anflüge, die der Film hatte, ist einfach, wobei das nie als Motto ausgesprochen wurde, ist halt, wie gesagt, wie weit dürfen wir gehen, ist doch wow genug, ja. Mhm. Also das war so das Einzige, was mir wirklich thematisch hängen geblieben ist. Und dass wir vielleicht nicht immer mehr wollen sollten, auch im Sinne eines kapitalistischen Denkens, deutet der Film ja gut.
Der Film war ja völlig antikapitalistisch, wie man an den ganzen
Pandora.
Mercedes, Pandora, Cola.
Nee, es ist ja auch, ich meine aber, dass man sozusagen irgendwann einen gewissen Wow-Faktor dann vielleicht belassen sollte, gerade wenn es um unkontrollierbare Natur geht. Aber ich denke, da gehen wir schon sehr weit rein, dass der Film nie bietet.
Und eine Abschlussmoral habe ich auch am Ende, wo sie da zusammen nebeneinander hergehen und sagen, ja, wir sind jetzt sind wir zusammen, so nach dem Motto, ja, jetzt kann aus uns ein Paar werden, dachte ich mir, ach, wie schön, man muss nur eine Frau finden, mit der man eine schwierige Katastrophe übersteht.
Aber das haben wir ja schon in mittlerweile fast knapp 100 Jahren Hollywood schon immer gelernt.
Müsste ich langsam mal durchsetzen.
In Speed zum Beispiel wurde das sehr gut ausgereizt.
Stimmt. Aber wie gesagt,
ja, ich auch mal eine Bombe ins Auto kleben und dann.
Zum Abschluss, wie ich eben schon angedeutet habe, Franchises wie das Leben findet immer einen Weg. Und bei dem Erfolg, egal wie es jetzt die nächsten Wochen noch weitergeht, wird sehr wahrscheinlich
die eine Fortsetzung findet geben. Immer einen Regisseur.
Ja, Colin Trevorrow übrigens nicht mehr beim fünften Teil dann dabei. Wie gut oder schlecht das ist, weiß ich nicht. Wobei ich sagen muss, hier hängt dann wahrscheinlich eher am Drehbuch, was kommen wird. Aber wir sind gespannt. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende unseres Jurassic World Specials und unserem zweimonatigen Ausflug ins Reich der Dinosaurier. Was machen wir als nächstes? Wir haben sogar schon heute drüber sprechen können. Es geht demnächst, ja, wir haben ja schon öfters hier ein gewisses Crossover zwischen Videospielen und Filmen gehabt. Einfach auch schon deswegen, weil wir ja hier die komplette Entertainment-Redaktion sitzen haben in Form von Jascha und Hurli. Und ja, ein kleiner Tipp auch, nicht nur mal ins Kino gehen, sondern auch mal ins Museum, sich kulturell weiterbilden. Ab Anfang Juli gibt es nämlich im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt die Sonderausstellung Film und Games. Und wir werden natürlich auch da sein. Wahrscheinlich nicht live von dort berichten, aber anschließend in einem Podcast darüber reden. Und mal über diese ganze Thematik reden und dann wahrscheinlich auch über Videospielverfilmungen reden. Also das der Ausblick. Ansonsten, Hurli und Jascha, wo kann man sonst noch eure Arbeiten finden? Abgesehen von den Entertainment-Bootcasts, die ihr ja in unregelmäßigen Abständen auf diesen movies.com veröffentlicht.
Ja, eigentlich da ja aktuell gerade jetzt die E3 läuft, werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch mal einen E3-Podcast machen.
Und euren YouTube-Channel.
Ja, da haben wir schon
länger. Jaschas.
Da haben wir schon länger jetzt keine Folge mehr hochgeladen.
Den findet man unter.
Und ja, einfach mal nach The Duplex suchen in YouTube. Da findet ihr ein paar Videos.
Okay. Auch ansonsten. Mich und Markus weiterhin bei wirsindmovies.com. Dort könnt ihr natürlich nicht nur unsere Podcasts hören, beziehungsweise die Entertainment Boot Podcasts, sondern auch noch den Trash Talk und viele andere weitere Themenpodcasts, auch geschriebene Kritiken und unseren YouTube-Channel. Besucht uns da einfach, schreibt uns in die Comments, wir freuen uns immer über Kritik, egal in welcher Form, und diskutiert ein bisschen auch noch mit uns über Jurassic World. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Arschloch.